ARD. SWR Kultur. Forum. Frieden ohne Freiheit, Diplomatie im Krieg gegen die Ukraine. Am Mikrofon ist Andrea Beer. Seit Donald Trump wieder im Weißen Haus regiert, ist die Situation für die Ukraine noch schwieriger als ohnehin schon. Dieses Mal war es ein 28-Punkte-Plan, mit dem die USA versuchten, das Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Eiltempo zu erzwingen. Einiges, was Washington da formuliert hatte, klingt wie ein Echo aus dem Kreml. Am Sonntag wurde eilig ein Treffen in Genf anberaumt. Ukraine und USA sprachen miteinander. Großbritannien, Frankreich und Deutschland waren Zaungäste. Es folgte eine Reisediplomatie, die andauert. Wohin führt diese Diplomatie? Kann die Ukraine ihre staatliche Souveränität und gleichzeitig Sicherheitsgarantien bewahren? Darüber reden wir heute live im Forum mit Andreas Umland, Analyst am Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien und Dozent an der Kiewer Mohyla Akademie. Ludmila Melnik, sie leitet das Ukraine-Programm am Institut für Europäische Politik in Berlin, und mit Susan Worschech, Sozialwissenschaftlerin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und wissenschaftliche Koordinatorin des Kompetenzverbunds Interdisziplinäre Ukraine-Studien. Frau Worschech, an dem Treffen in Genf hat sich eine ukrainische Delegation unter anderem mit dem amerikanischen Außenminister Marco Rubio getroffen. Zeitgleich hat US-Präsident Trump von Washington aus wieder dazwischen gefunkt, unter anderem Herrn Zelensky beschimpft. Auf viele Beobachter hat der Tag fast chaotisch gewirkt. Wie ging Ihnen das?
Ja, man sieht vor allem, dass es sich eben bei diesen Treffen überhaupt nicht um Diplomatie handelt. Sie haben ja auch eingangs gerade gefragt, wohin führt diese Diplomatie? Und wir müssen feststellen, was wir da gerade sehen, ist sozusagen ein Diplomatie-Schauspiel, nicht mehr. Es gibt weder das wirkliche Ziel dahinter, über Frieden in der Ukraine zu diskutieren und diesen tatsächlich auch erreichen, noch ein klares Vorgehen, eine klare Strategie, wen man eigentlich wann an den Tisch holen müsste, wann man mit wem vielleicht auch nicht ganz öffentlich spricht und so weiter. Das heißt, wir sehen überhaupt gar keine normale Choreografie, wie das eigentlich bei diplomatischen Verhandlungen der Fall ist. Es gibt auch keine wirkliche Zielsetzung. Die einzige Zielsetzung, die hinter diesem Theater, also hinter diesem Diplomatietheater steht, ist die russische Idee, möglichst viel Chaos zu stiften. Das scheint gelungen, und ansonsten steht man einfach mit Kopfschütteln daneben und fragt sich, wann hier bitte mal der Vorhang fällt und wir wieder ernsthaft über Frieden und Freiheit in der Ukraine sprechen können.
Ja, Sie sagen Chaos stiften. Trotzdem sagt man ja, die USA haben 28 Punkte vorgelegt. Die sind nicht öffentlich geworden, überall oder an vielen Orten zitiert worden. Jetzt sollen sie zusammengeschrumpft sein auf 20. Herr Umland, man sagt ja, dass der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Steve Witkoff, und Kreml-Unterhändler Kirill Dmitriev das Ganze mitverfasst haben sollen. Ist das aus Ihrer Sicht denkbar? Denn es ging ja die ganze Zeit auch darum, wer hat das Ganze überhaupt verfasst?
Ja, das scheint wahrscheinlich, dass diese beiden Herren das gemacht haben, weil man da auch erkennt, dass beide, sowohl Dmitriev als auch Witkoff, nicht aus der Diplomatie, auch nicht aus der Politik kommen, sondern aus dem Geschäftsleben. Sie können vielleicht miteinander ganz gut, aber ich glaube nicht, dass sie gut verstehen, was sie da konstruiert haben. Denn für die USA wäre das zum Beispiel eine direkte Verletzung des Budapester Memorandums von 1994. Nicht nur des Geistes dieses Memorandums, sondern auch des Textes des Memorandums. Damals hat die Ukraine sich bereit erklärt, ihre Interkontinentalraketen abzubauen, nuklearen Interkontinentalraketen, die auf die USA gerichtet waren. Das war das sowjetische Erbe. Und im Austausch dafür haben die USA und eben auch Russland dieses Budapester Memorandum, Großbritannien auch, unterschrieben. Und dort hat die USA der Ukraine Respekt vor ihren Grenzen und ihrer Souveränität zugesagt. Und dieser 28-Punkte-Plan, der jetzt öffentlich geworden ist, der drückt den fehlenden Respekt der USA vor den Grenzen und der Souveränität der Ukraine aus. Ohnehin ist das Ganze, glaube ich, von Anfang an, wie das Frau Worschig auch schon richtig gesagt hat, eher ein Verhandlungstheater gewesen, weil eigentlich abzusehen war, dass die Ukraine diesen 28-Punkte-Plan nicht akzeptieren kann.
Budapester Memorandum 1994, da war ja dann ausgerechnet auch Russland zuständig für den Schutz und die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, eben weil sie im Gegenzug die Atomwaffen hergegeben hat. Frau Melnyk, der Zeitpunkt, dass dieser Plan mal kursiert, angefangen hat zu kursieren, das ist ja jetzt alles ziemlich im Schwange, ist aus Sicht vieler kein Zufall, weil die Ukraine gerade eine äußerst große und schwierige Korruptionsaffäre erschüttert, die bis in die Regierung hineinreicht. Minister wurden entlassen und Ermittlungen führen direkt ins Umfeld von Präsident Zelensky. Wie bewerten Sie denn diesen Zeitpunkt?
Ich glaube, das hängt nicht so sehr damit auch zusammen. Es hängt auch mit dem Winter zusammen. Und wir sehen, dass die letzten Angriffe Russlands auf die Infrastruktur der Ukraine, Energieinfrastruktur, sehr gravierend waren. Mit Blick auf die Korruption, vielleicht ist es auch schwierig, nach außen das zu erklären, aber für viele Ukrainer ist das nicht Neues. Die ukrainische Zivilgesellschaft hat entsprechend sehr stark darauf reagiert. Wir wissen auch, dass 90% der Bevölkerung sind immer auch jetzt sogar dafür, dass man sehr offen die ukrainische Regierung kritisieren darf. Und das erleben wir auch in der Ukraine. Man muss auch sagen, Russland nutzt genau diesen Druck. Aber ich glaube, hier spielen wie immer die USA eine große Rolle. Und wir haben am Wochenende auch gesehen, dass Zelensky sich an die ukrainische Gesellschaft gewandt hat. Und ich glaube, jeder in der Ukraine versteht, wenn die USA sich zurückziehen würde, das sehr schwerwiegende Folgen für die Ukraine haben. Und jetzt versucht auch die Ukraine weiterhin durch die europäische Partnerschaft diesen Plan oder diese Wunschliste von Russland anders zu gestalten.
Frau Melnyk, vielleicht nochmal nachgefragt. Ich meinte jetzt nicht, ob sich die Leute dort äußern können, was sie natürlich tun, weil es eine bekanntlich sehr starke Zivilgesellschaft gibt, sondern dass der ukrainische Präsident äußerst angeschlagen ist und möglicherweise nicht besonders durchsetzungsfähig und eben auch das, wie Sie gerade sagten, Russland eben ausnutzt.
Naja, Zelensky kann nicht alles in der Ukraine beeinflussen. Er ist nicht wie Putin, der zum Beispiel in Russland sagt und dann wird das gemacht. Zelensky ist der Präsident und er hört genau zu, wie die ukrainische Gesellschaft sich zu bestimmten Momenten verhält. Ich würde sagen, er kommuniziert die Stimme der ukrainischen Gesellschaft. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass er, egal was jetzt von den USA kommen oder von Russland, dass er einfach das akzeptieren kann, weil die ukrainische Gesellschaft auch dafür nicht komplett bereit wäre. Und er versteht das.
Ja, es ging jetzt einfach nur gerade mehr um den Zeitpunkt, warum es gerade jetzt kam. Aber der Winter ist auch eine Erklärung, zumal ja Russland auch systematisch wieder seit Monaten die Energieversorgung attackiert. Schauen wir nochmal auf Herrn Zelensky. Er will sich diese Woche mit Trump treffen. Und wenn alles klappt, hat Bundeskanzler Merz gesagt, dann könnte am Ende eine gemeinsame Position gegenüber Russland rauskommen von EU, Ukraine und USA. Frau Worschig, ist das ein übertriebener diplomatischer Erfolg, den er da verkauft, der deutsche Bundeskanzler?
Ja, ich glaube, damit können wir nicht wirklich rechnen. Also die Idee Russlands, möglichst als erstes Chaos und dann vor allem Zwietracht zu sehen, ist voll aufgegangen. Russland freut sich natürlich diebisch darüber, dass es eben schwierig ist zwischen den USA und der EU. Das ist ja auch offensichtlich. Und das Problem ist, dass in den USA wir überhaupt keinen Willen mehr sehen, diesen Krieg tatsächlich zu verstehen und auch irgendwie zu verstehen, wie Russland agiert. Ich meine, das fängt natürlich schon damit an, dass eben keine erfahrenen Diplomatinnen und Diplomaten damit beauftragt sind, sondern jemand wie Witkow, der da einfach, glaube ich, viele Sachen nicht so sieht, wie sie eigentlich sind. Und
der Sonderbeauftragte der Ukraine, genau. der amerikanische Sonderbeauftragte für die Ukraine. Mhm.
Richtig, ja, der kommt nicht aus der Diplomatie und da muss man ganz klar sagen, wenn man da nicht die Tricks und die Methoden sozusagen der Diplomatie kennt und sie auch erkennt und aus jahrelanger Erfahrung einschätzen kann, was will mein Gegenüber eigentlich von mir, so nicht was sagt mir die Person, sondern was steht da eigentlich dahinter, dann kann man damit nicht richtig umgehen. Und wir sehen einfach, dass es in den USA daran überhaupt gar kein Interesse gibt, das zu verstehen. Und wenn man tatsächlich immer noch der Meinung ist, dass dieses Russland sozusagen ja im Grunde ein normaler Staat ist mit einer Regierung, die irgendwie auch die Idee hat, für die eigene Bevölkerung was zu tun und normal Politik zu betreiben, wenn man so eine Idee hat von Russland, dann versteht man nicht, worum es hier eigentlich geht. Das heißt, man braucht einfach auch auf amerikanischer Seite, man bräuchte dort eine Möglichkeit zu sehen, dass es hier einzig und allein um die Fortsetzung des Krieges geht. Das ist das Interesse Russlands, die Fortsetzung des Krieges, um im Grunde ein russisches Imperium wieder erstehen zu lassen. Und wenn man das begriffen hat, weiß man, dass da sehr wenig Verhandlungsspielraum ist, weil Russland den Krieg möchte und eben keinen Frieden möchte. Das ist relativ einfach, scheint aber in den USA noch nicht ganz angekommen zu sein. Und das ist einfach ein großes Problem. Ich wollte aber noch kurz was sagen zum Thema Zeitpunkt, da Sie das angesprochen haben. Warum gerade jetzt? Ich meine, wir müssen uns auch klar machen, dass die Situation für Russland nicht wirklich gut aussieht. Also Russland verheizt und ermordet im Grunde weiterhin seine eigenen Leute in großer, großer Menge für Mini-Fortschritte auf dem Schlachtfeld. Allein dieses Gebiet, das ihnen in dem ursprünglichen 28-Punkte-Plan noch zugesprochen werden sollte, um das zu erobern, bräuchte Russland mindestens 6 bis 8 Jahre, wenn es so weitergeht wie jetzt. Das heißt, da gibt es keine wirklichen Fortschritte an der Front. Und in letzter Zeit ist eben auch in Europa immer lebhafter diskutiert worden, dass man jetzt wirklich mal an die eingefrorenen russischen Vermögenswerte rangehen sollte, um die Ukraine zu unterstützen, nicht nur beim Wiederaufbau, sondern auch um die militärische Unterstützung zu finanzieren. Und da kriegt man in Russland natürlich kalte Füße und greift in die Trickkiste der schwarzen Diplomatie, zaubert ein bisschen Chaos hervor und schon sind alle abgelenkt. Also insofern hat das hervorragend funktioniert.
Auf der anderen Seite muss man doch sagen, dass ja die Amerikaner diesen Plan vorgelegt haben und nicht Russland. Herr Umland, wie passt das denn zu dem, was Frau Worschek eben sagte?
Na, die Amerikaner oder Herr Trump hat sicherlich die Motivation, den Friedensnobelpreis zu bekommen. Und er hat das ja auch als Ziel seiner Präsidentschaft angekündigt, im Wahlkampf schon zu Frieden zu kommen. Und jetzt brummt es ihn ja wahrscheinlich, dass das irgendwie nichts wird. Ein anderer Faktor, der hier vielleicht auf russischer Seite noch mit hineingespielt hat, war, dass am 21. November diese Sanktionen gegen Lukoil und Rosneft begonnen haben. Und dass jetzt tatsächlich, wie auch Frau Worschek das schon angedeutet hat, Russland unter Druck ist, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch wirtschaftlichem Druck ist. Und wie Frau Melnik das auch schon gesagt hat, es wahrscheinlich die Fehleinschätzung sowohl in Moskau als auch in Washington gibt, dass Zelensky jetzt durch den Korruptionsskandal geschwächt ist. Aber die Menschen in der Ukraine, so ist zumindest meine Beobachtung, die können das schon entscheiden, sozusagen die innenpolitischen Probleme und die außenpolitischen Präferenzen. Und ich bin etwas optimistischer hier als Frau Worschek, was jetzt diesen Prozess anbetrifft, dass die Motivation bei den USA oder bei Washington, die ist sicherlich keine besonders produktive, aber wenn es jetzt so einen Prozess gibt, in den auch der Außenminister Rubio involviert ist und dann am Ende womöglich tatsächlich eine gemeinsame Position der Ukraine, Europas und der USA rauskommt, dann wäre das toll. Ich halte das auch nicht für unmöglich, denn Trump ist zwar selber wahrscheinlich nicht sehr interessiert an einer solchen gemeinsamen Front gegen Russland. Er möchte, glaube ich, eher etwas mit Russland machen. Aber die amerikanische Bevölkerung, das wissen wir aus den Umfragen, ist weiterhin erstaunlich pro-ukrainisch. Auch die republikanischen Wähler sind erstaunlich pro-ukrainisch und erstaunlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es in den ultrakonservativen amerikanischen Medien eine orchestrierte, würde ich sagen, anti-ukrainische und pro-russische Kampagne gibt. Also solche Leute wie Tucker Carlson, die also unentwegt Propaganda für Putin machen. Und das scheint bis jetzt zumindest selbst bei den Republikanern nicht zu greifen. Und deswegen ist Trump, glaube ich, auch unter Druck hier, dass er etwas liefern muss. Und dass seine eigene Partei auch etwas von ihm sehen will.
Schauen wir nochmal auf diese mögliche gemeinsame, wie auch immer die aussehen könnte, Position von EU, USA und der Ukraine in Bezug auf ein Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Der russische Außenminister Lavrov hat heute ziemlich höhnisch, so wie es eigentlich seine Art ist, gesagt, ja, wenn die Europäer mit im Boot sind, Leute, ihr hattet eure Chance, das könnt ihr sozusagen sinngemäß vergessen. Frau Melnik, wenn die russische Seite so eine gemeinsame Position nicht akzeptieren würde und nicht an den Verhandlungstisch kommt oder schon nicht mal Vorgespräche macht, in multilaterale Runde. Wie könnte man sie denn dazu bringen?
Nur mit Waffen. Und mit Waffenlieferungen, die aus den europäischen Staaten auch und auch aus den USA kommen. Russland war nie an einem Frieden in der Ukraine interessiert. Wäre es an einem Frieden interessiert, dann hätte bestimmt, was wir heute schon besprochen haben, die Friedensprozesse ganz anders gestaltet. Und wir wissen ganz genau, dass der Frieden erst dann funktionieren kann, ein nachhaltiger Frieden, wenn der in den Prozess aller Beteiligten einbezogen werden. Und bis jetzt sehen wir so, dass Russland versucht, sogar die Ukraine rauszuschmeißen und eigene Ansprüche sozusagen durchzusetzen. Und das müssen wir auch, ich glaube, in anderen Gesellschaften mehr verstehen, dass das ohne Waffen leider diesen Frieden nicht zu erreichen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Russland auch jetzt versucht, immer die Zeit für sich zu gewinnen. Weil das Ziel ist, wir hatten schon so viele Pläne, so viele Friedenspläne erlebt und eigentlich waren diese Pläne nie mit einem Erfolg gesegnet. Und eigentlich liegt es nur daran, dass Russland daran kein Interesse hat und nur auch das Interesse hat, den Krieg zu verlängern und sich auf den großen Krieg in Europa vorzubereiten. Wenn wir uns die Wunschliste von Russland anschauen, dann ist das zum ersten Mal zum Beispiel Polen erwähnt. Und das muss bei uns schon für sehr große Aufregung eigentlich sorgen. War die Rede davon, dass nur europäische militärische Flugzeuge in Polen stationiert werden sollen. Oder es gab auch einen Punkt, wo gesagt wurde, die NATO-Soldaten dürfen nicht in der Ukraine stationiert werden. Auf den ersten Blick hat man den Eindruck, okay, das ist vielleicht, wird in der Tat dazu beitragen, dass der Frieden herrscht. Aber eigentlich für Russland geht es eher nur darum, diesen Erfahrungsaustausch im Bereich Militär zwischen Europa und der Ukraine zu stoppen und nicht zuzulassen. Diese Innovation, die wir in der Ukraine auf dem militärischen Feld sehen, dürfen sozusagen nicht nach Europa transportiert werden. Und das ist das Ziel von Russland. Und diese Zeit, die Russland sozusagen uns raubt, irgendwie darauf lassen wir uns ein. Und ich würde mir wünschen, dass wir eigentlich nicht so stark jetzt große Hoffnungen machen, dass der Frieden kommt, sondern weiterhin die Ukraine stark unterstützen.
Der Faktor Zeit ist jetzt schon, oder das Wort Zeit ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Der russische Angriff auf die Ukraine beginnt im Jahr 2014. Frau Worschech, Sie haben gesagt, Russland würde jetzt, weiß jetzt gerade nicht mal, wie ganz genau quadratkilometermäßig, Sie haben gesagt, 6 bis 8 Jahre würde das dauern, bis Russland, wenn es so weitermacht, den Donbass einnehmen könnte. Jetzt ist sozusagen auf lange Sicht 6 bis 8 Jahre gar nicht so viel. Und ich glaube, ich würde Ihnen auch widersprechen, militärisch hat Russland einfach mehr Zeit als die Ukraine, sagen eigentlich die Experten. Das heißt, 6 bis 8 Jahre, Russland könnte sich zurücklehnen und Zeit spielt Russland in die Hände, heißt es ja immer. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist völlig richtig. Aber in dieser Zeit, also um wirklich nochmal für so viele Jahre einen Krieg auch in der Intensität fortzusetzen, bedarf es natürlich erheblicher Ressourcen, materieller, finanzieller, militärischer Ressourcen, auch humaner Ressourcen, muss man ja zynischerweise sagen. Und das ist natürlich ein Kostenfaktor auf der russischen Seite. Russland hat das alles. Russland hat auch offensichtlich noch genug Leute, die sich in diesem Krieg ja wirklich regelrecht verheizen, vernichten lassen und das auch teilweise freiwillig mehr oder weniger machen. Aber natürlich ist das einfach ein sehr hoher Kostenfaktor. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, aber wo Europa ansetzen kann und auch muss. Und das ist so wichtig, das hier zu begreifen. Wir haben das 2014 nicht begriffen und es gab viele viele Expertinnen und Experten, die damals schon Alarm geschlagen haben, und ich glaube, wir drei hier in dieser Runde gehören da auch dazu, die 2014 ganz deutlich gesagt haben, das ist der Anfang von etwas viel Schlimmerem, von etwas viel Größerem. Diese Annexion der Krim, das darf man Russland nicht durchgehen lassen. Und Russland ist aber damit belohnt worden, dass es anschließend in zwei großen angeblichen Friedensverhandlungen in Minsk I und Minsk II als Verhandler mit auftreten durfte, obwohl es Aggressor war. Und das wusste auch jeder. Und natürlich fühlte sich Russland dadurch ja massiv dann weiter dazu eingeladen, also ganz in Ruhe einfach den größeren Angriff, den Vollangriff dann 2022 zu planen. Also insofern ist das schon richtig. Russland hat diese Erfahrung, dass die Europäer sowieso zerstritten sind, dass sie unsicher sind, dass sie auch nicht so richtig wissen, wie man am besten reagiert und dass sie sehr zögerlich sind. Und das, was bei uns Zögerlichkeit ist, ist auf der russischen Seite tatsächlich immer ein Zeitgewinn. Und trotzdem sehen wir aber, dass es natürlich auch zusätzlich ein Problem wird. Und ich stimme Frau Melnik vollkommen zu. Es geht darum, dass man Russland in eine Position bringen muss, wo die Kosten des Krieges auch auf die Zeit gerechnet erheblich höher sind als alles, was Russland da irgendwie noch gewinnen könnte. Und wenn Frau Melnik sagt, mehr Waffen, stimme ich da vollkommen zu. Es ist traurig, dass wir immer noch nicht den Taurus geliefert haben. Das ist absolut zentral, auch wenn das vielleicht nicht der große Gamechanger wäre, aber es wäre extrem wichtig, auch symbolisch. Aber es geht natürlich auch darum, Russland in vielen anderen Bereichen zu schwächen, so weit zu schwächen, dass es eigentlich diesen Krieg nicht mehr führen kann. Und dahin müssen wir kommen. Und mit einem Russland, das einsieht, dass dieser Krieg enorm viel kostet und dass es diesen Krieg nicht mehr durchhalten kann, mit dem kann man dann auch irgendwann mal Verhandlungen beginnen. Aber an den Punkt muss Russland erst gebracht werden. Und dazu sehe ich momentan keine Bereitschaft im Westen.
Ja, die Bereitschaft ist ja offenbar auch in den USA äußerst schwankend, muss man sagen. Sie haben das Thema Waffenlieferungen angesprochen. Jetzt sagen ja aber die Experten reihum, EU hat gar nicht genügend Rüstungsindustrie, ist nicht vorbereitet darauf, müsste also sozusagen von den USA Waffen kaufen für die Ukraine. Und da sind wir wieder dabei, dass es eigentlich eine Sache wäre zwischen den USA und Moskau, oder Herr Umland?
Ja, also es gibt sozusagen hier diesen amerikanischen Faktor, der wird jetzt dadurch mit reingebracht, dass eben tatsächlich die europäischen Staaten für die Ukraine Waffen kaufen. Da gibt es diese Liste, die Abkürzung PURE wird da immer genannt, Priority Ukraine List. Und in dieser Art und Weise sind die USA noch beteiligt an den Waffenlieferungen, aber sie liefern eben meiner Ansicht nach im Widerspruch zu dem schon genannten Budapester Deal von Anfang der 90er Jahre jetzt nur noch gegen Bezahlung Waffen. Wichtig sind die USA für die Ukraine immer noch auch wegen der Geheimdienstinformationen und Satellitenbilder, die aus den USA kommen. Insofern sind die USA immer noch ein Faktor, aber eigentlich sind hier die Europäer jetzt natürlich die hauptsächlichen Unterstützer der Ukraine. Und insofern ist die Rolle der USA etwas überbewertet. Und Trump versucht hier ganz geschickt, noch die verbleibende Abhängigkeit der Ukraine und auch der Europäer von den USA zu nutzen, um hier noch zu reden bei diesem Ganzen. Für die Russen sind natürlich die Amerikaner die viel bequemeren Partner. Das war übrigens früher mal ganz anders. Da war es eher so, dass Russland die USA raushaben wollte, zum Beispiel aus dem sogenannten Normandie-Format. Das sollte nur mit den Europäern, mit Deutschland und Frankreich sein. Und jetzt ist es eben, weil eben es einen neuen Präsidenten gibt mit einer ganz anderen Agenda als vorher, so dass die russische Seite die USA bevorzugen. Aber wir Europäer sollten uns davon nicht allzu sehr beeindrucken lassen, denn eigentlich sind wir jetzt die hauptdeutsche Unterstützer für die Ukraine. Auch bei den Sanktionen wären wir schon immer mindestens genauso wichtig wie die USA. Trotzdem ist es, glaube ich, aber jetzt wichtig zu versuchen, soweit es geht, die USA noch im Boot zu behalten. Deswegen sind diese ganzen Verhandlungen, die Ukraine und auch die Europäer führen mit den mit der Trump-Administration meines Erachtens notwendig. Wenn die USA am Ende trotzdem dann vollständig aussteigen, dann wird es halt so sein, aber dann hat man es wenigstens versucht.
Frau Melnik, was sagen Sie dazu? Wir haben ja seit der zweiten Amtszeit von Donald Trump eigentlich gesehen, wie abhängig die Ukraine ist von den USA. Und Präsident Zelensky hat ja auch selber gesagt, das ist unser Schlüsselpartner und den dürfen wir auf keinen Fall verlieren, weil wenn wir ihn verlieren, sinngemäß in dieser Rede an die Nation kürzlich, dann können wir sinngemäß einpacken.
Seit 2022 hat sich schon einiges geändert. Klar, die USA bleiben Schlüsselpartner. Ich glaube, die Europäer wollen auch die USA weiterhin als Schlüsselpartner behalten. Und niemand möchte jetzt die Brücke zu den USA zerstören. Aber was wir auch jetzt gesehen haben, es gibt andere Modelle der Unterstützung der Ukraine im Bereich Militär. Wir wissen, es gibt ein sehr erfolgreiches dänisches Modell, wo man versucht, eigentlich in die ukrainische Militärstandorte zu investieren. Und die Waffen oder bestimmte militärische Systeme werden dann in der Ukraine gemacht. Wir haben auch gesehen, wie stark sich die Position auch Deutschlands geändert hat. Wir erinnern uns alle an diese 500.000 oder 5.000 Helme, die in die Ukraine geliefert wurden. Und jetzt steht eigentlich Deutschland ganz anders und ist einer der größten Partner Ukraine überhaupt. Ich habe das Gefühl, russische Propaganda versucht, die Freunde der Ukraine und die Partner der Ukraine klein zu machen. Dass man immer sagt, ja, Europäer können gar nichts und auch die Ukraine ohne den USA oder Europa ohne den USA gar nichts. Und ich habe das Gefühl, das ist Einfluss der russischen Propaganda. Europäische Staaten sind nicht klein, auch mit Blick auf Wirtschaft, und sie können viel mehr, als sie sich vielleicht auch selber vorstellen können. Und diese Vorstellung, ich glaube, müssen wir stärken und vielleicht irgendwie den Blick nach innen richten und sagen, okay, was hat jetzt funktioniert? Wo waren wir erfolgreich? Wir kennen auch jetzt große deutsche Unternehmen oder sogar nicht große, die Startups, die vor kurzem gegründet wurden, vor einem Jahr oder zwei Jahren, und schon Drohnen produzieren und in der Ukraine ihre Erfahrungen sammeln und die Ukraine unterstützen. Ich glaube, da gibt es auch sehr viele positive Erfahrungen und darüber müssen wir mehr sprechen.
Wie sehen Sie das, Frau Worschech? Die Europäer versuchen ja jetzt eigentlich schon sehr, sehr lange, die eingefrorenen Vermögenswerte in Belgien loszueisen und haben es bisher, ich sag's mal salopp, nicht auf die Reihe bekommen, das durchzusetzen. Also sind Sie sich wirklich Ihrer eigenen Stärke nicht bewusst oder können Sie sich einfach nicht einigen, weil es so viele sind, plus so Kandidaten wie Viktor Orban in Ungarn, der eben blockiert?
Naja, ich glaube, vor allem ist es wirklich ein Thema. Ich wollte auch gerade noch mal was sagen zu diesem Schlüsselpartner. Ich sehe das tatsächlich auch so, dass die Europäer nicht so richtig sehen, was sie eigentlich können und was sie leisten könnten. Und natürlich muss jemand wie Zelensky auch sagen, die Amerikaner sind total wichtig und die sind unser Schlüsselpartner. Aber ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen einer Rhetorik und dem Faktischen. Und die Rhetorik ist natürlich auch so, dass man keinesfalls die USA nicht mehr im Boot haben will. Aber wir müssen schon ganz klar sagen, also das, was da jetzt von den USA derzeit noch geliefert wird an Unterstützung, das geht eben entweder durch europäische Finanzen und das sind die Geheimdienstinformationen, das ist richtig. Aber das ist einfach sehr viel weniger geworden. Und ich glaube, Europa spricht zwar seit 2022 davon, dass jetzt der große Moment gekommen ist, wo wir irgendwie uns als Europäerinnen und Europäer einigen müssen und wo wir Solidarität zeigen müssen und so weiter. Aber wir haben noch nicht verstanden, was das eigentlich bedeutet. Und wir haben auch nicht verstanden, dass wir das können. Und diese Zurückhaltung, was viele Themen angeht, aber eben auch diese eingefrorenen Vermögenswerte, das ist natürlich auch, glaube ich, eine große Unerfahrenheit und auch eine Angst davor, was könnten noch weitere Effekte sein. Also wenn man tatsächlich solche Mittel freigibt, dann hat man natürlich auch zugleich Angst davor, dass dann beispielsweise Europa als unzuverlässig wahrgenommen wird in der Finanzwelt, dass es sozusagen dann einen finanziellen oder einen finanzpolitischen Vertrauensverlust geben könnte. Es ist ja, Europa ist ja auch deshalb so stark, weil man weiß, das Geld, was hier einmal angelegt ist, das bleibt da auch sicher. Das wird nicht aus politischen Gründen irgendwie umgewandelt. Jetzt gibt es sozusagen aber die Situation, wo man da tatsächlich mal mit einem neuen Denken und anders rangehen muss. Also da gibt es auch einfach Reputationsverluste und insofern ist das schon nachvollziehbar oder befürchtete Reputationsverluste. Das ist also nachvollziehbar, dass man da nicht sofort sozusagen drauf geht und sagt, jawohl, diese Gelder nehmen wir jetzt, sondern dass es da eine Debatte darüber gibt. Aber ich glaube, dass Europa auch eigentlich wissen könnte, dass die Reputation, auch das Vertrauen, also in eigentlich die Stabilität auch europäischer Finanzinstitutionen, die speist sich aus sehr vielen Quellen und eine Quelle davon ist aber eben auch ganz klar das Festhalten an liberaler Demokratie, an internationalem Recht und so weiter. Und ich glaube, das kann man jetzt gut argumentieren, dass wir sagen, genau weil wir daran festhalten, weil wir so stabil sind, weil wir auch zu dieser Stabilität weiterhin stehen wollen, können diese Mittel jetzt auch verwendet werden. Rechtlich geht das, normativ geht das und diese Zögerlichkeit ist aber eben weiterhin etwas, was Russland sehr in die Hände spielt und was es jetzt tatsächlich dann auch einfach ausnutzt. Und ich glaube, wir könnten zu einer größeren Einigkeit kommen, wenn es da eine Klarheit gibt.
Im SWR Kulturforum geht es heute um die Diplomatie im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir reden mit dem Osteuropa-Experten Andreas Umland, der in Kiew lebt, uns von Berlin heute zugeschaltet ist, Ljudmila Melnik vom Institut für Europäische Politik und mit der Sozialwissenschaftlerin Susanne Worschech. Frau Worschech, Sie haben es gerade angesprochen, ich würde gern das nochmal an Frau Melnik weitergeben. Zögerlichkeit der europäischen Länder, sind ja auch Großbritannien oder andere Nicht-EU-Mitglieder dabei. Und auf der anderen Seite müssen wir uns doch klar machen, Russland ist ja nicht in Anführungszeichen nur Russland, da ist noch China, Nordkorea, der Iran. Also es sind, wie man oft sagt, ja auch auf diplomatischem Feld, ist es eine Diplomatieschlacht von unterschiedlichen Systemen. Wie sehen Sie das, Frau Melnik?
Naja, Putin ist nicht interessiert, Demokratie in Europa aufrechtzuerhalten. Das ist eine Bedrohung für ihn. Und mit allen Kräften versucht er eigentlich, die Demokratie zu zerstören. Und der Weg, der zu dieser Zerstörung führt, kann nur, so wie er sich das vorstellt, nur über die Ukraine führen. Ich bin mir nicht sicher, dass wir jetzt sagen können, die Europäer oder Russland hat große Unterstützung seitens China oder den anderen Staaten. Russland versucht, klar, Koalitionen jetzt zu bilden, aber man kann nicht sagen, jetzt gibt es da ganz klaren Block. Das stimmt nicht. Ich sehe hier auf unserer Seite viel mehr Potenzial, dass wir noch stärker die Ukraine unterstützen können. Was Russland aber versucht bei uns, ich glaube, sehr stark mit dieser Desinformation, weil wenn wir schon dessen bewusst sind, dass der Krieg nicht in der Ukraine enden wird und eigentlich der Krieg findet schon hier statt, dazu gehören auch schon bereits diese Instrumente der hybriden Kriegsführung, aber auch der Desinformation, dann würden wir ganz anders agieren, wären wir dem bewusst. Ich frage mich manchmal, weil es gibt immer sehr verschiedene Diskussionen, was macht zum Beispiel die ukrainische Gesellschaft resilient. Und ich habe das Gefühl, in der Ukraine versteht man ganz genau, was die Demokratie ausmacht, was die Freiheit ausmacht und das verbindet die Menschen. Und wiederum, wenn wir uns die Desinformation hier in der Europäischen Union anschauen oder in Deutschland, dann versucht eigentlich Russland, das uns wegzunehmen und überhaupt, dass wir das überhaupt nicht verstehen, warum wir hier sind. Wenn ich vergleiche sogar solche Diskussionen in Deutschland, wenn man sagt, was vereint uns oder so, werden wir in der Lage sein, uns zu verteidigen und auch den Staat zu verteidigen oder wen sollen wir verteidigen? Ich habe den Eindruck, man beginnt jetzt darüber die Diskussion zu führen. Und was Russland macht, sie versucht, Trennlinien in der deutschen Gesellschaft zu schaffen. Trennlinien, die eigentlich dazu führen würden, dass wir nichts Gemeinsames am Ende haben sollen. Und ich hoffe nur, was ich damit sagen will, dass wir versuchen, auch die Desinformation als Instrument des Krieges zu verstehen. Und das ist ein Instrument des Krieges, der bereits bei uns eingesetzt wird.
Der Stichwort hybride Kriegsführung, ja, das ist ja tatsächlich in letzter Zeit ein sehr großes Thema. Ich würde ganz gern noch mal auf die Punkte schauen, die in den Plänen, die durch die Welt geistern im Moment, auf jeden Fall eine Rolle spielen. NATO-Beitritt, EU-Beitritt, Größe der ukrainischen Armee, Sicherheitszusagen für die Ukraine. Wann gelten sie, wann nicht? Nukleare Sicherheit, Wiederaufbau, viele von diesen Themen, die beschäftigen eigentlich die Ukraine ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und wenn man das so liest, sieht man aber doch, dass sie ihre Ansprüche für ihre Zukunft doch zurückstecken musste, zum Beispiel was den NATO-Beitritt angeht. Wie sehen Sie das, Herr Umland? Ist das ein Problem oder woher kommt das? Einfach dadurch, weil Russland militärisch im Moment, würde ich doch behaupten, leider erfolgreich ist?
Ja, das hat teilweise damit zu tun, das war so ähnlich schon 2014, 2015 bei diesen Minsker Vereinbarungen, dass die Ukraine natürlich mit dem Rücken an die Wand steht. Es hat in den 90er Jahren nuklear abgerüstet und der Grund dafür, dass die Ukraine jetzt alleine steht, ist, dass eben die Ukraine keine Nuklearwaffen hat. Russland hat Nuklearwaffen. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Annexion des kuwaitischen Staates 1990 durch den Irak von Saddam Hussein damals. Das wurde ein Jahr später von einer internationalen militärischen Koalition wieder rückgängig gemacht. Und so funktioniert das eben leider für die Ukraine nicht, obwohl das notwendig wäre, um das Völkerrecht und die regelbasierte Ordnung, die nach 1945 entstanden ist, aufrechtzuerhalten. Und vor diesem Hintergrund muss die Ukraine dann eben schmerzliche Kompromisse machen, wie zum Beispiel zu Beginn des Krieges mit der Unterschrift unter die dubiosen, so muss man sagen, damals Minsker Vereinbarung, die die absurde Forderung enthalten haben, dass die Ukraine Wahlen durchführen soll auf Gebiet, das sie nicht kontrolliert, sondern das vielmehr von Russland kontrolliert wird, diese sogenannten Volksrepubliken in Donetsk und Luhansk. Und jetzt muss die Ukraine eben von ihrem Wunsch, der NATO beizutreten, zumindest teilweise, zeitweise erstmal zurücktreten, obwohl es auch eine Mitgliedschaftsperspektive seitens der NATO gibt von 2008. Und jetzt ist die Ukraine sogar bereit zu einem bedingungslosen Waffenstillstand. Das heißt, die derzeitige Frontlinie als Kontaktlinie zunächst einmal zu akzeptieren und damit den Verlust von großen Territorien, von ca. 20% seines Staatsterritoriums, zumindest zeitweise erstmal hinzunehmen. Da bleibt der Ukraine nichts anderes übrig. Was dabei immer vergessen wird, ist, dass die Ukraine sich natürlich auf diese ganzen Kompromisse einlassen muss, aber wir müssen das ja nicht unbedingt. Wir müssten hier sozusagen in unserem eigenen Interesse ukrainischer sein als die Ukraine, weil es nämlich in unserem Interesse ist, dass die Ukraine kein gescheiterter Staat wird, dass die europäische Sicherheitsordnung aufrechterhalten wird, dass die Unverschiebbarkeit von Grenzen eingehalten wird und dass auch die Durchführung von Völkermord, viele verwenden jetzt diesen Begriff für die Besatzungspolitik, die Russland durchführt in den okkupierten Gebieten, dass das alles Usus wird jetzt mit Russlands Verhalten, ist nicht in unserem Interesse. Und wir müssten hier eigentlich darauf bestehen, dass eben die okkupierten Gebiete wieder befreit werden und die an den Verbrechen Schuldigen bestraft werden.
Das ist ja im Moment nicht absehbar, haben Sie ja eben auch selber gesagt. Und schauen wir doch mal auf die Gesellschaft und was eigentlich da vermittelbar wäre. Auch in diesen ganzen Punkte, Plänen, wie sie dann am Ende auch immer aussehen mögen, wissen wir nicht, wird hundertprozentig etwas über die besetzten ukrainischen Gebiete drinstehen. Und Umfragen, sehr viele Umfragen auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet zeigen eigentlich mehr oder weniger konstant, dass das den Menschen in der Ukraine absolut bewusst ist und dass sie unter bestimmten Umständen eben bereit wären, zähneknirschend, widerwillig natürlich, das zumindest hinzunehmen, wenn es nicht de jure, sondern nur de facto anerkannt wird. Frau Worschek, wie schätzen Sie in diesem Punkt im Moment die ukrainische Zivilgesellschaft ein?
Ja, ich glaube, das ist für die ukrainische Gesellschaft momentan oder eigentlich ja schon seit 22 und noch länger wirklich extrem schwierig, weil sie immer wieder sieht, dass sie trotz aller Bemühungen, trotz aller Reformen, trotz der so deutlich ausgebrachten oder ausgesprochenen Sympathie für Europa, der Bedeutung von Demokratie im Land und so weiter, dass sie eigentlich von ihren Freunden oder den vermeintlichen Freunden immer wieder verprellt wird. Das heißt, die ukrainische Gesellschaft sieht eigentlich, dass sie nicht die Hilfe bekommt, die sie braucht seit 2014, obwohl sie sich demokratisiert, obwohl sie sich reformiert und obwohl sie, glaube ich, das proeuropäischste oder ich würde sagen, das europabegeistertste Land in Europa sind. Und vor dem Hintergrund dieser Enttäuschung sieht man natürlich in der Gesellschaft auch die Realitäten. Was mir aber ganz wichtig ist, mal zu betonen, in der Ukraine geht es eigentlich weniger um die Frage der Territorien, sondern es geht um die Frage, was passiert denn mit den Menschen dort? Also es geht doch nicht darum, dass die Gesellschaft sagt, wir wollen aber unbedingt das Land behalten, weil das Land ist und weil es so und so viel Quadratmeter sind, sondern weil dort Menschen leben, weil dort manche Leute noch Familienangehörige haben, die nicht raus können, weil Menschen von dort geflohen sind und wissen, wie Russland foltert und mordet und wirklich aufs schlimmste Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht in diesen Gebieten. Und deswegen sagt man natürlich, auf gar keinen Fall dürfen wir diese Menschen aufgeben, die dort wohnen. Und es gibt ja auch Widerstand in den besetzten Gebieten und es gibt die Menschen, die darauf warten, dass die Ukraine diese Gebiete wieder befreit. Die realistische Perspektive ist momentan nicht, dass das bald stattfinden wird, aber umso wichtiger wäre es, dass der Westen an diesem Ziel wirklich festhält und die Grenzen der Ukraine von 1991 wieder mitherstellt und die Ukraine so unterstützt, dass sie das selber kann. Und diese Ambivalenz ist in der Gesellschaft greifbar. Niemand möchte mehr Krieg, niemand wünscht sich mehr Frieden als die Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber sie sehen natürlich, dass sie von ihren vermeintlich besten Freunden hängen gelassen werden. Und das ist, glaube ich, eine Ambivalenz, die ist schwer auszuhalten. Die Gesellschaft hält es aus, weil sie auch weiß, was auf dem Spiel steht, weil sie auch weiß, dass sie für ihre Freiheit einstehen muss. Aber ganz klar ist, wenn überhaupt diese Gesellschaft es akzeptieren müsste, dass sie diese Gebiete erstmal nicht mit befreien kann, dann kann man höchstens sagen, dass sie irgendwie in einen Status kommen, dass sie vielleicht international verwaltet werden, aber man möchte die Menschen, die dort leben, nicht aufgeben.
Ich würde gern, so langsam müssen wir leider zum Schluss kommen, ich würde gern die Schlussrunde anfangen und eine Frage stellen am Schluss. Frau Melnik, glauben Sie, die Ukraine kann ihre staatliche Souveränität und ihre Unabhängigkeit behalten?
Wir haben keine andere Wahl. Und ich glaube, wir müssen uns auch mit dem Gedanken abfinden, ich meine hier auch in Deutschland, Russland muss verlieren lernen. Und das wäre dann der Frieden möglich. Ich sehe immer vor Augen, es war jetzt vor kurzem ein großer Angriff auf Ternopil im Westen der Ukraine und der Vater hat seine Frau und zwei Kinder begraben. Er hielt einen weißen Sarg auf seinen Händen und schaukelte den. Und das ist einfach unvorstellbar, was die Menschen in der Ukraine erleben. Sie brauchen Gerechtigkeit und erst dann, wenn die Gerechtigkeit hergestellt wird, dann wird auch der Frieden in Europa herrschen.
Herr Umland, wie sehen Sie das?
Das Problem ist ja auch bei diesen ganzen Friedensplänen und Kompromissen und so weiter, dass es keinesfalls danach wirklich Frieden geben wird. Es gibt ja sozusagen schon Kompromisslösungen und Friedenslösungen, zum Beispiel für Moldau, wo Russland einfach seine Truppen nicht abzieht, obwohl es das in einem Vertrag versprochen hat, oder bei Georgien. Oder wir hatten ja eigentlich auch diese Minsker Vereinbarung bei der Ukraine und Russland kriegt dann immer noch ein Stück dazu und dann ist die Erwartung sozusagen, jetzt geben wir ihm, was sie haben wollen und dann wird ja hoffentlich Ruhe sein. Aber der Effekt ist eben genau der gegenteilige. Also diese dann oft als deeskalatorisch proklamierte Politik, die dann sozusagen dem Aggressor da etwas zuwirft, die erzeugt immer neue Eskalationen. Und wir sollten uns vielleicht einfach an den Kalten Krieg mal erinnern. Der Kalte Krieg wurde nicht gewonnen, weil wir so und der blieb ein kalter Krieg, nicht weil wir so friedliebend waren, sondern weil wir sozusagen kriegsbereit waren. Und unsere Kriegsbereitschaft, die hat den Kalten Krieg kalt sein lassen und nicht, dass wir immer wieder dem Aggressor noch ein Stück Land zuwerfen und dann hoffen, dass das Krokodil dann satt ist.
Da jetzt, Frau Worschech, Sie noch zum Schluss, ich muss Sie fast unhöflich bitten, nur Ja oder Nein zu sagen, kann die Ukraine ihre staatliche Unabhängigkeit behalten?
Ich glaube, sie arbeitet momentan daran, die europäische Unabhängigkeit zu erhalten. Und dafür braucht sie all unsere Unterstützung.
Frieden ohne Freiheit, Diplomatie im Krieg gegen die Ukraine. Darum ging es im Forum mit Andreas Umland, Dozent an der Kiewer Mohyla Akademie, Lyudmila Melnik vom Ukraine-Programm am Institut für Europäische Politik, der Sozialwissenschaftlerin Susan Worschech von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Ich danke an diese Live-Runde und am Mikrofon war Andrea Bier.